Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
La Constitution est suspendue. Le gouvernement est dissous.
Die Verfassung ist ausgesetzt, die Regierung aufgelöst. Mit diesen knappen Worten beendete vor einem Monat der 34-jährige burkinische Hauptmann Ibrahim Traoré die Herrschaft seines Vorgängers Präsident Damiba. Und der war ja selbst auch erst seit Anfang des Jahres im Amt und der war ebenfalls mit einem Militärputsch an die Macht gekommen. Wie ist nun die Lage im Land? Das fragen wir in dieser Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Herzlich willkommen. Ja, vor ein paar Tagen wurde sie nun vereidigt, die neue Regierung Burkina Fasos. Und es ist wenig überraschend, dass in dieser neben dem Präsidentenposten noch zwei weitere Schlüsselpositionen an Militärs gegangen sind. Die des Verteidigungsministers nämlich und die des Ministers für Landverwaltung und Sicherheit. Die Hoffnung ist hier ziemlich klar, dass das Land, das ja schon sehr lange von Terroranschlägen destabilisiert wird, dass das nun so ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Das ist allerdings mehr als fraglich angesichts der ja doch sehr desolaten Situation vor Ort und auch der vielen Versuche, die es in diese Richtung ja schon gegeben hat. Unsere Autorin Katrin Gensler arbeitet seit einigen Jahren als Journalistin in Westafrika und besucht auch Burkina Faso immer wieder. Hier ihre aktuellen Eindrücke.
Diese Bilder aus Burkina Faso in Westafrika sind am 30. September um die Welt gegangen. Im Zentrum der Hauptstadt Ouagadougou haben sich auf dem Place de la Nation spontan Hunderte, meist junge Männer, versammelt. Schon Stunden zuvor, am frühen Morgen, waren in Kasernen erste Schüsse gefallen. Soldatinnen wie Zivilistinnen hatten genug von Militärherrscher Paul-Henri Damiba, der erst Ende Januar durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen war. Vor allem in der Grenzregion zu Mali und Niger kommt es seit Jahren zu Terroranschlägen, die seit diesem Jahr aber noch zugenommen haben. Rund 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht.
La Constitution est suspendue. La Charte de la Transition est dissoute.
In der Nacht zu Samstag verkündet die Junta schließlich im Staatsfernsehen RTB Damibas Absetzung und macht Ibrahim Traoré zum neuen Militärherrscher. Mit folgenschweren Konsequenzen. Diesen Tag wird Moussa Sanfo nicht vergessen. Der Generalsekretär von Malit, der afrikanischen Bewegung für die absolute Unabhängigkeit Afrikas, hat an den Protesten teilgenommen.
Wir haben zum Widerstand aufgerufen. Derjenige, der an der Macht war, wollte diese gar nicht wieder hergeben. Deswegen mussten wir auf die Straße gehen und Druck machen. Wenn man an der Macht ist, dann ist man das für die Menschen. Und wenn man sich um diese nicht mehr kümmert, dann entscheiden sie auch, dass man gehen muss. Deswegen hat es überall im Land Proteste gegeben. Die haben seinen Sturz unterstützt. Dabei hatte er die Unterstützung von Frankreich.
So wie Moussa Sanfo denken derzeit viele, vor allem junge Menschen im Land. Sanfo sitzt mit Freunden in einem Café im Grünen. Von der vielbefahrenen Straße mitten in Ouagadougou dringt der Lärm der Autos herüber. Auch Wochen nach dem zweiten Staatsstreich in diesem Jahr führen sie hitzige Debatten über die Zukunft von Burkina Faso. Eins wird deutlich. Die Wut auf Frankreich, das bis 1960 Kolonialmacht war, hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Erstmals in der Geschichte haben die Demonstrantinnen Anfang Oktober sogar die französische Botschaft sowie französische Kulturinstitute in Ouagadougou und Bobo-Dioulasso, der zweitgrößten Stadt im Land, angegriffen. Sie werden vorerst geschlossen bleiben. Moussa Sanfo findet das angebracht.
Wir können die schlechte Politik Frankreichs nicht mehr akzeptieren. Sie tötet, um sich selbst zu bereichern. Wir sind doch Opfer des Terrors geworden, weil wir so viele Bodenschätze haben. Und dann hat Präsident Macron gerade noch gesagt, dass die Zukunft Europas in Afrika liegt. Was soll das? Gibt es dafür so viele Ermordete? Diesen Krieg gegen die Terroristen hat uns Europa aufgedrückt. Wir Afrikaner werden doch gar nicht mehr als Menschen wahrgenommen, sondern als Gegenstände.
Voilà, il n'y a pas de droits de l'homme. Nous, les Africains, nous sommes considérés comme des choses.
Kritik an einer zu großen Einflussnahme Frankreichs in der Region gibt es seit Jahrzehnten. Neu ist, dass sie im Sahel inzwischen überall mit dem erfolglosen Antiterrorkampf in Mali verknüpft wird. Ab 2013 waren im Rahmen der mittlerweile beendeten Antiterrormission Barkhane zeitgleich mehr als 5000 französische Soldatinnen im Land stationiert. Trotzdem hat sich der Terror bis nach Burkina Faso ausgebreitet. Mitunter wird sogar behauptet, Frankreich unterstütze Terroristinnen, die dem Islamischen Staat und Al-Qaida nahestehen. Es gibt zahlreiche Gerüchte. Auch den abgesetzten Paul-Henri Damibar sehen viele als Handlanger Frankreichs. Während Frankreichs Reputation gegen Null sinkt, wachsen die Hoffnungen, die auf Russland gesetzt werden. Zwar sind die russischen Flaggen, die während der Demonstrationen zu sehen waren, inzwischen aus dem Stadtbild verschwunden. In Gesprächen wird aber klar, dass der Blick auf das Land von Präsident Wladimir Putin deutlich abweicht von dem in der EU. Der Angriffskrieg auf die Ukraine ist höchst selten ein Thema. Dafür gibt es jahrzehntelange Verbindungen nach Russland. Tausende Burkinabé studierten in der einstigen Sowjetunion und wurden zu Ingenieurinnen, Ärztinnen und Agrarexpertinnen ausgebildet. Mit diesem Land möchte Moussa Sanfo eine Partnerschaft eingehen.
Wir brauchen einen ernsthaften Partner, der uns helfen kann. Russland kann ein Partner sein, der uns mit Waffen ausstattet. Wir wollen doch keine neuen Meister. Wir brauchen aber eine Ausstattung für die Armee, um diese verworrene Situation zu beenden.
Für diese Aufgabe gilt Hauptmann Ibrahim Traoré nun als großer Hoffnungsträger. Die Familie des neuen Militärpräsidenten stammt aus Bobo-Dioulasso. Traoré studierte Geologie, gehörte einer muslimischen Studierendenorganisation an und war zuletzt Kommandeur des Artillerieregiments von Kaya, rund 100 Kilometer nördlich von Ouagadougou. Dazu hatte ihn erst im März Vorgänger Damibar befördert. Damit verkörpert Traoré eine neue Generation innerhalb der burkinischen Armee, die über viele Jahre oft gespalten war. Markenzeichen seiner Auftritte ist ein beigefarbener Mundschutz, der sein halbes Gesicht bedeckt. Aus Traorés Privatleben ist bisher allerdings wenig bekannt geworden. Nana Idrissa hat mit ihm in Ouagadougou dieselbe Schule besucht.
Einer meiner jüngeren Brüder war mit ihm in derselben Klasse. Ich hatte immer den Eindruck, dass er weiß, was er tut. Zwei- oder dreimal haben wir uns in der Schule unterhalten.
Dass ausgerechnet Traoré neuer Militärherrscher wird, war für Nana Idrissa jedoch eine Überraschung.
Das kann doch nicht er sein, dachte ich. Ich sehe ihn nicht im Zentrum dieser Entwicklung. Sein bisheriger Platz war vermutlich besser für ihn, um korrekt zu arbeiten. Er ist sehr integer und wird seine Aufgabe erledigen. Aber als Präsident nach einem Staatsstreich sehe ich ihn nicht.
Bisher hat er auf viele Menschen einen guten Eindruck gemacht. Er wirkt eher unauffällig, aber zugänglich und intelligent. Anfangs wurde spekuliert, ob er als junger Militär eher Marionette ist und andere im Hintergrund die Fäden ziehen. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Seine Wortwahl ist sorgfältig überlegt. Er hat sich bisher nicht klar auf einer Seite, klar gegen Frankreich oder pro-russisch positioniert und somit die andere verärgert. Gleichzeitig wird Traoré bei einem seiner ersten öffentlichen Auftritte sehr deutlich.
Hier muss viel schneller etwas passieren. In diesem Land ist alles dringend. Alle müssen zügiger arbeiten und sich von unbrauchbaren Verwaltungsstrukturen verabschieden. Dinge müssen sich sehr schnell ändern im Bereich der Sicherheit, der Verteidigung, der Gesundheit, auf sozialer Ebene, bei der Infrastruktur. Auch in Ministerien haben wir Mitarbeiter, die ihre Aufgaben nicht wahrnehmen, sondern sogar noch etwas Zusätzliches erwarten. Lasst uns diese Menschen ausfindig machen.
Ibrahim Traoré steht allerdings auch massiv unter Druck. 40% des Landes wird nicht mehr vom Staat kontrolliert. Mehr als 4000 Schulen bleiben aus Angst vor Terrorangriffen geschlossen. Wenn er nicht zügig liefert, könnte bald schon ein nächster Coup d'État folgen. So viel Geduld wie mit Paul-Henri Damiba? Er putschte im Januar gegen den gewählten Präsidenten Roch-Marc-Christian Caboret, haben viele Menschen nicht mehr. Aus einem Lautsprecher dröhnt Werbung für ein neues, lokal hergestelltes Getränk. Energie Sankara heißt die gelbe Flüssigkeit. Thomas Sankara, auch gern als Afrikas Che Guevara bezeichnet, ist ein Nationalheld in Burkina Faso. Er kritisierte Neokolonialismus und Wirtschaftsliberalismus scharf. 1987 wurde der einstige Präsident, auch er kam durch einen Staatsstreich an die Macht, ermordet. Ein Gericht befand seinen Nachfolger Blaise Compaoré im April dieses Jahres für schuldig, an dem Mordkomplott beteiligt gewesen zu sein und verurteilte ihn in Abwesenheit zu lebenslanger Haft. Schon jetzt heißt es in Burkina Faso, Traoré könnte der nächste Sankara werden. Soziologe Alain Siasso ist Forschungsdirektor der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Künste und Literatur in Ouagadougou.
Es stimmt, beide sind im Alter von 34 Jahren an die Macht gekommen, allerdings jeweils unter ganz anderen Vorbedingungen. Die ideologische Entwicklung hat bei Sankara Jahre vor seiner Zeit als Präsident begonnen. In dieser Phase entstanden marxistische und linke Bewegungen, die auch eine Verbindung zum Militär hatten. Das politische System entwickelte sich. Der Staatsstreich, den Sankara ausgeführt hat, hatte also ideologische Gründe. Dieses Mal hat die Sicherheitslage dazu geführt.
Gleichwohl habe Thomas Sankara bis heute Vorbildcharakter. Seine Ideale seien heute ebenso gültig wie vor mehr als 35 Jahren.
Als Sankara an die Macht kam, war Ibrahim Traoré noch gar nicht geboren. Trotzdem kann er sich von Sankara inspirieren lassen, um uns aus dieser Krise zu führen. Wir hoffen, dass sich Dinge ändern, wenn ihm ein echter Bruch mit den alten Strukturen gelingt. Das möchte auch die Bevölkerung. Die Sicherheitslage muss sich verbessern, weil die Bevölkerung enorm leidet.
Dabei hat Burkina Faso bereits eine ganze Reihe von Brüchen erlebt. Der Staatsstreich vom 30. September ist der 10. seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960. Dabei gab es sogar einen Moment der Hoffnung, der in der ganzen Region als ein Signal des Aufbruchs wahrgenommen wurde. Vor 8 Jahren, am 31. Oktober 2014, wurde der Langzeitherrscher Blaise Compaoré friedlich gestürzt. Nach mehr als 27 Jahren an der Macht brach sein Regime zusammen. Damals rief die Bewegung Ballet Citoyen, Bürgerbesen, zu gewaltlosen Protesten auf. Monatelang hatte sie friedlich Druck ausgeübt und Demokratie eingefordert für das Land. Obwohl die Macht aktuell wieder beim Militär liegt, wurden einige Ziele auch erreicht, meint Nationalkoordinator der Ballet Citoyen, Sinaba Rasman.
Als Bewegung der Zivilgesellschaft und junge Burkinabé wollten wir den Wechsel. Der ist uns erfolgreich gelungen. 2015 ist Marc Roch-Christian Caboré zum Präsidenten gewählt worden. Immerhin hat er eine ganze Amtszeit absolviert. Die zweite konnte er allerdings nicht mehr beenden.
2 Staatsstreiche in knapp 9 Monaten. Das lässt sich nicht schönreden. Sinaba Rasman sieht trotzdem Gründe fürs Weitermachen.
Möglicherweise war die Basis einfach nicht solide genug. Ein Wandel reicht nicht. Jeder, ganz gleich ob Bürger oder Politiker, muss sich aktiv beteiligen. Die Bevölkerung erwartet schließlich auch von uns, dass Demokratie mit guter Regierungsführung einhergeht und die Interessen aller vertreten werden.
Auf dem Hof der Privatschule Wendlamita am Stadtrand von Ouagadougou. Dutzende Frauen und Männer stehen unter großen Bäumen im Schatten, warten darauf, dass die 50 Kilo schweren Säcke mit Getreide endlich verteilt werden. Organisiert hat das Adama Savadogo, selbst ein Binnenflüchtling aus der Nähe von Djibo im Nordwesten des Landes.
Wir haben Spenden aus Polen erhalten und davon Getreide gekauft. Damit können wir die Binnenflüchtlinge unterstützen. Deshalb sind heute Morgen viele Menschen hergekommen, die aus dem Ort Pobe Mengao stammen.
Pobé Mengao liegt in der Nähe von Djibo, wo es in den vergangenen Wochen schwere Angriffe gegeben hat. Allein Anfang September starben bei dem Anschlag auf einen Konvoi mehr als 35 Menschen. Der Angriff gilt mit als ein Grund für den Staatsstreich am 30. September. Auch Safiatou Komfé steht hier für einen Sack Mais an. Sie ist schon im vergangenen Jahr mit 13 anderen Menschen nach Ouagadougou geflüchtet.
Die Flucht hierher war schwierig. Alleine bis nach Bursanga mussten wir etwa 40 Kilometer zu Fuß gehen. Von dort aus sind wir weiter bis nach Ouagadougou gefahren. Angekommen sind wir mit leeren Händen. Nicht einmal die Papiere unserer Kinder konnten wir mitnehmen.
Besonders ein Bild geht der großen, schlanken Frau nicht aus dem Kopf.
Es hat nicht nur Angriffe gegeben. Ich habe Leichen gesehen. Sie haben viele in ihren Häusern umgebracht und dort liegen lassen. Frauen, Kinder, Männer. Im Pobé Mengao haben wir 6 oder 7 Tote zurückgelassen, die wir nicht beerdigen konnten.
Auch Safiatou Komfé beschäftigt der Staatsstreich und die Rolle des neuen Militärpräsidenten Traoré. Sie redet viel darüber mit anderen Vertriebenen. Für sie ist eine Frage zentral. Werden sie zurück nach Pobé Mengao gehen können? Die Antwort fällt ernüchternd aus.
Wir hoffen natürlich, dass das das Ende dieser Krise ist. Aber einfach ist es nicht. Wir hatten ja erst einen Staatsstreich vor 8 Monaten. Was hat das alles zu bedeuten? Wir wünschen uns Gesundheit, Sicherheit. Wir wissen aber nicht, wie das alles enden soll.
Die Vertriebenen beladen Mopeds und motorisierte Dreiräder, Tricycle, mit den Nahrungsmitteln. Es ist unklar, wann die nächste Unterstützung kommt. Dabei hat sich die Lage in den vergangenen Monaten weiter verschärft, sagt Adama Savadogo.
Avant le coup d'état, d'abord, il y a eu beaucoup de villages qui ont quitté ces eaux.
Vor dem Staatsstreich sind vor allem die Menschen aus den Dörfern geflohen, nach Ouagadougou, aber auch in Orte wie Kongosi und Busanga. Doch auch die sind nicht mehr sicher, weshalb jetzt so viele in Ouagadougou ankommen.
Das Terrorproblem lösen muss der Staat allerdings selbst, findet Adama Savadogo.
Russland, Frankreich, egal welches Land, das ist doch eins. Mit Russland könnte es schlimmer werden als mit Frankreich, auch wenn viele jetzt die Zusammenarbeit mit Russland wollen. Für uns ist es besser, wenn wir selbst um unsere Freiheit kämpfen.
Ein Plädoyer für den eigenen Kampf um Freiheit von diesem jungen Burkinabé. Ein Plädoyer, das in gewisser Weise ja auch bereits umgesetzt wird. Jedenfalls war eine der ersten Amtshandlungen des neuen burkinischen Präsidenten ein massiver Bewerbungsaufruf, mit dem 3.000 Nachwuchsmilitärs und 50.000 Freiwillige für eine staatlich anerkannte Bürgermiliz gewonnen werden sollten. Hier wird also aufgerüstet. Eine Strategie, die im Nachbarstaat Mali ja nicht unbedingt zum Erfolg geführt hat. Interessant ist es aber, finde ich, mal zu fragen, warum es in Burkina Faso eigentlich vor 2015, also dem vorvorletzten Machtwechsel im Land, eigentlich noch verhältnismäßig stabil war. Was hat sich hier geändert? Das habe ich unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki gefragt.
Ja, dazu habe ich mit Sicherheitsexperten gesprochen, die gesagt haben, Burkina Faso war bis 2015 relativ stabil, weil zum Beispiel das Militär in einem besseren Zustand war als heute und auch als nach dem Sturz des damaligen Machthabers, des Präsidenten Compaoré. Und es wurde immer wieder gesagt, dass dieser Präsident sozusagen einen Pakt hatte mit einigen bewaffneten Gruppen im Land. Also der Deal war im Sinne von, ja, ihr dürft hier schon bleiben, aber hier werden keine Anschläge verübt. Und das hat sich sozusagen dann geändert mit dem Sturz dieses Präsidenten. Auch weil der Nachfolger sich zum Beispiel nicht so sehr für diese Sicherheitsfrage interessiert haben soll oder auch weil diese inoffiziellen Kontakte, nenne ich es jetzt mal, mit extremistischen Gruppen aufgegeben wurden. Aber natürlich auch einfach, wenn man sich anguckt, was in der Zeit passiert, die Gewalt im Sahel, vor allem auch in Mali, hat sich stark ausgebreitet und das Ergebnis ist eben das, was wir heute haben, eine insgesamt unsichere Lage im sogenannten Sahel und da ist der Binnenstaat Burkina Faso wirklich auch ein Sinnbild geworden für diesen sich ausbreitenden Terror und da geht es eben aber in Burkina nicht nur um ideologisch-religiösen Terror, also Dschihadisten, sondern eben auch aus der geografischen Lage in Burkina heraus um Routen für Drogen- und Waffengeschäfte.
Es gab ja viele politische Wechsel in Burkina Faso. Jetzt ist seit kurzem der Hauptmann Traoré an der Macht. Was unterscheidet den von seinen Vorgängern? Also er hat ja jetzt eine große Kampagne gestartet, will bewaffnete Selbstverteidigungsmilizen aufrüsten innerhalb von 2 Wochen. Wie sinnvoll ist denn so etwas?
Ja, das ist die große Frage. Sicherheitsexperten sind da mehr als skeptisch, weil die Armee in Burkina ist in einem desolaten Zustand. Die Militärs untereinander sind sich ja offenbar nicht einig. Das haben wir ja jetzt gesehen. Sie haben es angesprochen. Wir haben den 2. Militärputsch innerhalb eines Jahres. Erst im Januar hat es einen Putsch gegeben durch eine Militärjunta unter der Führung von Paul-Henri Damiba. Und Damiba hatte versprochen, dass er die Sicherheitslage im Land irgendwie in den Griff kriegt. Hat er nicht. Die Angriffe von Islamisten haben in den vergangenen Monaten trotzdem weiter zugenommen. Und die Realität ist eben, dass Dschihadisten weite Teile bis zu 40% des Staatsgebietes in Burkina Faso kontrollieren. Und daran hat diese Putschistenregierung nichts geändert. Und jetzt zu dieser Bewaffnung von Zivilisten, also das muss man sich vorstellen, Menschen wie Sie und ich sollen innerhalb von 2 Wochen geschult werden an der Waffe, sollen hoch bewaffnet werden und sollen dann sozusagen die Sicherheitskräfte unterstützen im Kampf gegen den Extremismus, gegen den Dschihadismus im Land. Und da sagen Sicherheitsexperten, das ist brandgefährlich. Eben auch, weil diese Selbstverteidigungsmilizen ethnische Konflikte weiter anheizen könnten. Und das ist eben in der Vergangenheit auch schon passiert, denn diese Bewaffnung von Zivilisten, das ist tatsächlich nicht neu in Burkina Faso.
Was ist denn Ihre Einschätzung dazu, was es in dieser aktuellen Lage bräuchte, um die Situation ein bisschen besser in den Griff zu bekommen? Also wenn man mal über das Land hinaus in die Region schaut, dann hat man ja zuletzt schon die Erfahrung gemacht, dass selbst internationale, professionelle Soldaten das nicht schaffen, den Terrorismus in den Griff zu bekommen, Beispiel Mali. Was bräuchte es denn sonst?
Also natürlich sagen wieder viele, man müsste eigentlich die Wurzel dieses Extremismus bekämpfen. Das heißt soziale Reformen, man braucht Arbeit für die Menschen, eine bessere Gesundheitsversorgung, Bildung und so weiter. Aber das ist einfach sehr, sehr schwer, weil die Sahelzone einfach so äußerst instabil ist. Sie haben es gesagt, wir haben tausende internationale Truppen im Antiterrorkampf vor Ort und trotzdem verbessert sich die Lage nicht. Hinzu kommt wirklich auch ein gefährlicher Cocktail. Wir haben ethnische Konflikte, wir haben ein Bevölkerungswachstum, was diese schwachen Staaten vor große Herausforderungen stellt. Wir haben steigende Lebenshaltungskosten, unter anderem auch wegen dem Krieg in Europa, aber natürlich hatten wir auch eine Corona-Pandemie. Wir haben massive Probleme durch den Klimawandel, also das sind alles Vielfachkrisen und da sagen Sicherheitsexperten, auch eine Lösung kommt zu finden ist so schwierig, weil eben die Extremisten diesen langen Zeitraum auch genutzt haben, um Parallelstrukturen, um Parallelstaaten dort aufzubauen und dass sie sich sozusagen auch in die Gesellschaft eingeheiratet haben. Das heißt, für ein Militär im Antiterrorkampf ist es schwierig zu unterscheiden, wer ist Bevölkerung, wer ist Extremist. Und außerdem muss man sagen, Burkina Faso, um zum Land zurückzukommen, ist strategisch, geografisch wichtig für die Dschihadisten, weil es eben ein sehr schwacher Pufferstaat ist und auch ein Sprungbrett Richtung Süden, Richtung Küstenstaaten, die bisher eigentlich vom Terror noch verschont geblieben sind. Das heißt, die Frage nach, was könnte eine Lösung sein, ist einfach sehr, sehr schwierig und nicht einfach zu beantworten.
Nun scheint man ja in Burkina Faso und auch in Mali durchaus nach Russland zu schielen. Also Russland scheint so ein neuer Verbündeter in der Sahelzone zu sein. Sie waren ja gerade in Niger unterwegs. Wie ist denn die Lage dort?
Also kurz bevor ich in den Niger geflogen bin, ich glaube, das war 2 Wochen vorher, haben wir einen ersten pro-russischen Protest gesehen in der Hauptstadt Niamey. Hunderte Menschen haben demonstriert gegen die westliche Präsenz pro Russland. Da gab es Plakate, da stand Lang lebe Putin, Lang lebe Russland, nieder mit Frankreich, raus mit der Kolonialarmee. Und ich würde sagen, insgesamt, wenn ich mit Menschen dort gesprochen habe, sei es jetzt mit Taxifahrern, Leuten im Café, Restaurant, da gibt es schon diese antifranzösische Stimmung, eine pro-russische Stimmung. Aber ich würde sagen, das ist vor allen Dingen eine Reaktion auf diese antifranzösische Stimmung. Da wird man zum Beispiel auch gefragt, oh, bist du Französin? Und dann sagt man, nein, ich bin Deutsche. Und dann wird gesagt, ah, okay, das ist besser, das ist gut. Aber ich würde sagen, es ist nicht vergleichbar mit der Anti-Frankreich-Stimmung beispielsweise im Nachbarstaat Mali. Und das liegt, denke ich, auch noch an der Regierung. Wir haben im Niger eine noch demokratisch gewählte Regierung und die ist relativ pro-westlich. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen. Die Regierung hat eine besser ausgebildete Armee und möchte, das ist der Plan, diese Zahl der Streitkräfte in den nächsten Jahren auch nochmal verdoppeln. Und was auch ein Unterschied ist, wir haben im Moment extrem viel Aufmerksamkeit auf diesem Wüstenstaat Niger, Er ist zwar kein neuer strategischer Partner, aber er ist der neue starke strategische Partner eben im Antiterrorkampf, nachdem die Franzosen ja auch in diesem Jahr aus Mali rausgegangen sind, weil auch die Situation sich dort verschlechtert hat für internationale Truppen, weil es dort eben eine Kooperation mit russischen Söldnertruppen geben soll. Und trotzdem bleibt natürlich aber hier auch das Problem, der länderübergreifende Terror, gerade im Grenzgebiet zu Mali, lässt sich eben nicht lösen, meiner Einschätzung nach, indem man sich nur auf einen Staat konzentriert, weil das halt einfach alles miteinander schon sozusagen über Ländergrenzen zum Problem geworden ist. Aber wie gesagt, Niger steht im Moment noch etwas besser da als Burkina Faso, ist aber trotzdem ein schwacher Staat.
Unsere Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki war das zur aktuellen Situation in der Sahelzone. Und das war die Weltzeit für heute. Morgen geht es hier im Podcast dann um den Strukturwandel in Pennsylvania und wie die Republikaner davon profitieren könnten. Womöglich auch bei den kommenden Wahlen, den Midterms, nämlich in der nächsten Woche. Ich bin Katja Bigalke und ich danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.
Deutschlandfunk Kultur.
In der Weltzeit können Sie sich jetzt etwas wünschen.
Hier ist mein Wunschzettel. Ich wünsche mir eine Puppe, ein paar Schlittschuhe, diesen tollen Pulli mit den Ringelstreifen.
Nein, nicht solche Wünsche. Wir wollen von Ihnen wissen, über welche Themen oder Regionen im Ausland Sie mehr erfahren wollen.
Kenia.
Der Jemen.
Bulgarien.
Monaco.
Egal, welche Region im Ausland. Was interessiert Sie? Was vermissen Sie? Ihren Vorschlag für die Wunschweltzeit im Dezember an weltzeit@deutschlandradio.de.